Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
So. Briefkasten.
Draußen in Berlin ist Sommer. Drin im Hausflur ist es sauber. Die Wände sind hellbeige gestrichen und die Briefkästen hinter der Haustür, 8 Stück nebeneinander an der Wand, 4 oben, 4 unten, vor der Kellertür aufgehängt. Andreas Rudert öffnet seinen. Er ist aus grauem Stahl und heute leer.
Aber zu der Zeit hatte ich dann da eben die Spendenbriefe gefunden. Und war ganz überrascht, wie oft da welche drin waren.
Das Ganze begann vor 4 Jahren, 2020. Damals, im ersten Corona-Jahr, war Andreas Rudert, wie die meisten Menschen in Deutschland, fast nur zu Hause. Und er bekam eine Menge Werbepost, Aufrufe zum Spenden.
Ich habe mal die gesammelten Schreiben hier in diesem Ordner. Hat sich doch einiges angesammelt über die Zeit, dicker Papierstoß. Und das Ganze hier chronologisch sortiert, hier am Anfang. Ich suche mal. Hier haben wir zum Beispiel von Care eine Spendenwerbung. So, da sieht man also, August 2020 hatten die darum gebeten, für den Libanon zu spenden. Bestimmt eine ganz tolle Sache. Care kannte ich vorher überhaupt nicht. Also ich kannte Care natürlich als Organisation, aber ich hatte keinen Kontakt. Ich habe mich gefragt, warum kriege ich die und nicht mein Nachbar oder meine Frau?
Kontrollverlust. Der weltweite Handel mit unseren Daten. Ein Feature von Anna-Katrin Loll.
Die Ausgaben für Werbung belaufen sich manchen Schätzungen zufolge weltweit auf rund 730 Milliarden US-Dollar. Hier geht es darum, Menschen Dienstleistungen zu verkaufen, zum Beispiel ein Coaching, einen journalistischen Beitrag zu finanzieren oder Produkte wie das neue Smartphone oder Sneakers an den Mann oder die Frau zu bringen. Um das möglichst erfolgreich zu tun, wollen die werbetreibenden Unternehmen umfangreiche Daten über ihre möglichen Kundinnen und Kunden haben. Diese erheben sie oft nicht selbst, sondern kaufen sie ein von Datenhändlern. Google, Meta oder Amazon sind Giganten in der Branche. Aber neben ihnen gibt es viele andere Unternehmen, die die Daten erheben, aufbereiten, analysieren, verkaufen und verwenden. LiveRamp ist ein Beispiel. Ein Unternehmen aus San Francisco.
The key to understanding the customer journey and creating a seamless experience is having a full view of the customer.
Ein Ausschnitt aus einem Werbeclip von LiveRamp. Mit hochspezialisierter Software sammelt die Firma weltweit Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern.
However, to get that full view, you have to connect thousands of offline and online customer interactions. That's easier said than done.
LiveRamp sagt, dass es tausende Daten zusammenführt, sodass Marketingunternehmen und Agenturen die Daten ihrer Kunden miteinander verbinden können. Einfach, effektiv und schnell. Ein Marketing über alle Bildschirme hinweg. Jede Verbraucherhandlung wird relevant und messbar. Analysiert und gespeichert wird zum Beispiel, wie wir heißen, wo wir wohnen, wie oft wir umziehen, ob wir lieber abends ins Yoga-Studio gehen oder Netflix schauen, wie alt wir sind, ob Single oder seit 17 Jahren verheiratet, Kinder haben oder einen Hund. Für manche ist diese Praxis der individuellen Profilbildung für Marketingzwecke ganz klar ein Win-Win, ein Gewinn für beide Seiten, für die Werbetreibenden, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die einen bekommen Geld für ihre Waren, die anderen angeblich das genau auf sie abgestimmte Produkt, eine Dienstleistung oder Informationen und das ohne Geld bezahlen zu müssen. Denn die Währung, das sind bei diesem Handel personenbezogene Daten.
I am Anthony Katcher, I'm the CEO of the IAB Tech Lab. The IAB Tech Lab is responsible for setting global technical standards for the digital advertising industry.
Anthony Katcher ist verantwortlich für das Geschäft von IAB Tech Lab, einer Schwesterorganisation des US-Unternehmens IAB, Interactive Advertising Bureau. Die Organisation vertritt weltweit die Werbeindustrie.
Our constituents are media companies.
Unsere Mitglieder sind Medienunternehmen. Axel Springer ist Mitglied. The Telegraph in Großbritannien ist Mitglied. NBC Universal hier in den Vereinigten Staaten und The New York Times sind Mitglieder. Es sind also Verlage. Es sind aber auch Werbetreibende und Agenturen. Werbetreibende wie General Motors und L'Oreal. Und dann sind da auch diverse große Technologieunternehmen wie Google, Meta, Amazon und TikTok.
TikTok, our members.
Also so gut wie alle großen Player. Vorschriften zum Datenschutz seien sehr wichtig für die Branche, betont Anthony Catcher. Und Verstöße dagegen müssten geahndet werden. Doch ohne Werbung ginge es nicht.
Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Ihre Zuhörer verstehen, dass Werbedollars einen großen Teil digitaler Dienste und Unterhaltungsnachrichten subventionieren. Auch Journalismus, den wir alle täglich genießen. Oder nehmen Sie Netflix als Beispiel. Netflix hat jahrelang gesagt, dass sie niemals Werbung machen würden. Niemals, niemals, niemals Werbung.
Aber
mit einem Abonnement kommt man nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist die Abonnentenbasis erschöpft. Wie können Sie also beispielsweise Netflix weiter ausbauen und weiter einige der phänomenalen Inhalte produzieren, die Sie im Laufe der Jahre veröffentlicht haben?
Anthony Catcher kennt die Antwort.
Mit Werbung.
Doch dies ist nur eine Sichtweise auf Datenhandel und Werbung, die der Industrie. Menschen, deren Daten verkauft werden, sehen das manchmal ganz anders.
Also ich glaube, ich bin eher ein ruhiger Mensch, der eher nicht Streit sucht, aber wenn mir jemand auf den Schlips tritt, dann gehe ich dem auch nicht aus dem Weg.
Andreas Rudert ist Softwareentwickler.
Ja, als Informatiker habe ich immer wieder an Projekten zu tun, in denen die technische Seite des Datenschutzes wichtig ist. Man muss dafür sorgen, dass Daten vertraulich bleiben und die schützen. Und ich muss dann beachten, dass das technisch realisiert wird.
Das ist beruflich. Privat hilft Andreas Rudert gern anderen. Aber das findet er sei seine Sache. Als ihm auffiel, dass er besonders viel Spendenwerbung zugeschickt bekam, wuchs in ihm ein Unbehagen.
Der Gedanke, dass da irgendwo im Hintergrund vielleicht irgendwelche Organisationen untereinander Informationen austauschen, dass ich vielleicht ein guter Spender bin oder so, weil ich tatsächlich häufiger auch gespendet habe und ich wollte dem einfach auf den Grund gehen.
Dazu hat jeder Bürger, jede Bürgerin in Europa das Recht.
Es gibt die Datenschutzgrundverordnung, die kannte ich auch grob, die kann man auch lesen im Internet. Ist auch nicht so schwer zu verstehen, finde ich.
Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ist seit Mai 2018 in Kraft.
Und habe einfach Auskunft verlangt, welche Daten die über mich haben, woher sie die haben, vielleicht an wen sie die auch weitergeleitet haben, wofür sie die verwenden.
Und bald hatte er eine Liste von 2 Dutzend Firmen zusammen.
Das ist nicht vollständig. Ne? Muss ich mich erst mal kurz einlesen. Wo haben wir AZ direkt? Hier. Also genau, hier haben wir Care. Hier ging es los. SOS Kinderdörfer hatte ich jetzt offenbar überblättert. Da habe ich auch Werbung bekommen. Oder diese Mund- und Fußmalen Künstler. Das kam alles von der AZ direkt. Das ist ein großer Adresshändler in Gütersloh, der irgendwie mit großen Online-Händlern zusammenhängt.
Seine Recherche führte zum Teil auch ins Ausland.
Die Adresse einmal auch von einer Firma in Holland bekommen und von einer anderen Firma in Großbritannien. Es hat sich dann herausgestellt, dass da noch mehrere Firmen dahinter steckten.
Und wieder zurück nach Deutschland. Und dabei traf er auf etwas, was ihn stutzig machte.
Da haben wir hier eine Firma in Lohme, eine in München. Und hier landen wir dann über mehrere Stationen schließlich bei Griff.
Anders als die anderen Unternehmen ist Griff weder ein Adresshändler noch eine Marketingfirma. Die Abkürzung steht für Credit Bureau Reporting and Business Information. Die deutsche Niederlassung ist Teil eines Konzerns, der 1988 in Bologna gegründet wurde und inzwischen weltweit aktiv ist. Er erteilt Kreditauskünfte.
Ich würde gerne ganz in die Ursprünge des Datenschutzrechts zurückspringen.
Michael Will ist Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht.
Da gab es das Volkszählungsurteil und eine Formel des Bundesverfassungsgerichts, die letztlich sagte, Datenschutz ist das Recht, bei dem jeder wissen soll, wem welche Informationen und zu welchem Zweck über ihn vorliegen. Denn erst dann vermeiden wir Überraschungen, erst dann, das war die Logik des Bundesverfassungsgerichts, fühlen wir uns wirklich frei in dem, was wir tun.
Denn wenn wir nicht genau einschätzen können, was unser Gegenüber an Informationen über uns hat, kann es unangenehme Folgen haben.
Wenn Sie irgendwelche Posts aus Ihrer Jugend von Ihrem späteren Arbeitgeber vorgehalten bekommen, der Ihnen dann sagt, naja, Sie nehmen es ja beispielsweise mit Ihren Ernährungsgewohnheiten nicht so genau oder Sie sind ja offenbar gerne lange unterwegs, wie steht es deshalb mit Ihrer Leistungsfähigkeit? Da ist eigentlich der Zweck so ein bisschen verletzt oder die Zweckbindung verletzt, weil sie das wahrscheinlich irgendwann mal, um ihre Freundinnen und Freunde zu informieren, gepostet haben, um nicht künftigen Arbeitgebern zu erklären, wie toll und leistungsfähig sie sind.
Der Grundsatz der sogenannten Zweckbindung ist deshalb zentral im Datenschutzrecht. Werden Daten für die Information von Freunden auf Social Media geteilt, ist es nicht erlaubt, sie von Dritten im Arbeitskontext zu verwenden oder wie im Fall von Andreas Rudert. Wurden Adressen für Marketingzwecke erhoben, dann dürfen sie laut DSGVO auch nur für Werbung verwendet werden, aber nicht für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit. So zumindest die Theorie. Um zu wissen, was über ihn gespeichert wurde, schrieb Andreas Rudert das Unternehmen Griff an.
Die haben mir dann mitgeteilt, erstens, was ich schon mal ziemlich erschreckend fand, dass die mich eigentlich seit über 25 Jahren gewissermaßen tracken, also meine Umzüge seit dieser Zeit im Grunde nachverfolgt haben, durch Auskünfte von den Adresshändlern. Und die haben dann tatsächlich auf der Basis auch die Daten zu anderen Zwecken verwendet, also vor allem eben zu Bonitätsauskünften, die sie tatsächlich auch erteilt haben. Und dann war ich erstmal ziemlich baff. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die hatten meine Adresse zu Werbezwecken bekommen. Und auf einmal teilen die da Bonitätsauskünfte, also das konnte einfach nicht stimmen.
Die Geschichte des Datenhandels ist im Prinzip die einer Privatisierung, sagt Ben Wagner, Professor für Menschenrechte und Technik an der TU Delft in den Niederlanden.
Datenhandel ist deswegen spannend, weil man merkt, dass der Bereich Daten vorher eher in der Obhut des Staates war und jetzt zunehmend privatisiert wird. Und bei dieser Privatisierung stellt man fest, dass ganz unterschiedliche Akteure da eine Rolle spielen und da ein Interesse haben.
Vorläufer der Melderegister waren die Kirchenbücher, die seit dem 16. Jahrhundert für die Kirchengemeinden verpflichtend waren. Die sich im 19. Jahrhundert in Europa konstituierenden Staaten führten dann Datensammlungen nach und nach ein und gewannen so Kontrolle über die Daten ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Und jetzt ist es eher so, dass man eine App irgendwo installiert.
Um bei Amazon Socken zu kaufen, ein Spiel zu spielen oder um einen Flug zu buchen.
Das passiert auch eher beiläufig, ohne dass man unbedingt merkt, dass da Daten über einen gesammelt werden.
Tatsächlich ergibt sich heute eine regelrechte Datenflut. Und die verschiebt die Machtverhältnisse.
Also der Staat hatte quasi dieses Informationsmonopol. Und das bricht zunehmend auf. Der Staat ist zunehmend für unterschiedliche Bereiche, wo er Daten braucht, auf private Akteure angewiesen. Sei es jetzt von diesen Datenmärkten, sei es auch bis hin zu Geheimdienstoperationen, aber auch in anderen Bereichen.
Doch es ist nicht nur der Staat, der das Nachsehen hat, sondern vor allem auch der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin.
Fakt ist tatsächlich, dass wir effektiv nur ein ganz geringes Schutzniveau, um einen Fachbegriff mal einzuführen, ganz geringes Schutzniveau im Datenschutz überhaupt haben.
Peter Hense ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Spirit Legal und auf Datenschutzrecht spezialisiert.
Es ist tatsächlich auch aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten 6 Jahren Anwendung der DSGVO so, dass die DSGVO ein wunderbares Werk ist, das aber vor allen Dingen dort Zähne zeigt, wo Menschen sich per se vom Ansatz her auch rechtstreu verhalten wollen. Diejenigen, die von vornherein nie die Absicht hatten, sich rechtstreu zu verhalten, also sich an Recht und Gesetz zu halten, die haben auch keine Angst vor der DSGVO.
Ein Beispiel sind die Cookies auf Webseiten, bei denen es einen Klick braucht, um ihnen und damit der Datenspeicherung zuzustimmen und meist mindestens 2, um sie abzulehnen.
Da ist mir tatsächlich aus der Praxis auf den Medienwebseiten oder auf den E-Commerce-Webseiten nicht eine einzige Seite bekannt, die das korrekt umsetzt. Das ist so. Und das liegt daran, dass man sich halt eben in den Realitäten des Marktes ausliefert.
Die Wirtschaft, vor allem die internationalen Internetkonzerne, hätten Fakten geschaffen. Die Politik und die Justiz hinke hinterher.
Wir werden tagtäglich abgeschöpft. Unsere Daten, unsere personenbezogenen Daten, die nichts anderes sind als Proxys für das, was uns im Innersten zusammenhält, unsere moralischen, ethischen Vorstellungen, unser IQ, unser Einkommen, unsere sexuellen Präferenzen, all das wird dort mit aufgezeichnet und manchmal tiefstbietend verhökert.
Das sei nicht nur ein individuelles Problem, sondern längst zu einem nationalen Sicherheitsrisiko geworden, meint Peter Hense.
Denn wenn ich einmal die Bevölkerung eines gesamten Landes profiliert habe, ihre Stärken und Schwächen, die Stärken und Schwächen ihrer Kinder, ja sogar, und aller Berufstätigen kenne, dann habe ich natürlich auch einen gewissen Hebel, um in diesen Ländern entsprechend zum Beispiel nicht eine Marketingkampagne, sondern politische Kampagnen zu fahren. Was wir gesehen hatten mit umstritten, aber effektiv Cambridge Analytica, andere Kampagnen rund um den Brexit. Und auch die aktuelle Beeinflussung von unseren Wahlen durch Desinformation.
Cambridge Analytica war ein Datenanalyseunternehmen mit Hauptsitz in New York. Es nutzte unter anderem Daten von Facebook im US-Wahlkampf und behauptete, mit einer gezielten Ansprache von Wählerinnen und Wählern wesentlich zum Wahlsieg von Donald Trump 2016 beigetragen zu haben. Im Vergleich dazu wirkt analoger Adresshandel für normale Werbung harmlos. Aber tatsächlich ist er nicht nur Vorläufer, sondern auch zentraler Bestandteil des heutigen Datensammeluniversums.
Manches davon ist hellgrau, zwar schon rechtswidrig, aber immer noch so, wo du sagst, ja gut, okay, könnte man hinwegsehen, also dieser B2B-Adresshandel. Vieles davon ist aber auch schon dunkelrot.
Und die Übergänge sind fließend. Das zeigt die Erfahrung von Andreas Rudert. Auf Griff ist er bei seiner Recherche durch Zufall gestoßen.
Weil ein Adresshändler mir Falschauskunft erteilt hatte, eine falsche Herkunftsangabe gemacht hatte. Die hatten aber rumgefragt und dann erfahren, dass sie von einem anderen Adresshändler meine Adresse mal vermittelt hatten. Und dieser Adresshändler wiederum hat mir dann mitgeteilt, dass er meine Adresse an einen Adresshändler namens Axiom, der international aktiv ist, verkauft hat.
Axiom ist ein Adresshändler mit Hauptsitz in den USA und mit einer Niederlassung in Deutschland.
Und Axiom wiederum hat mir dann mitgeteilt, die haben dann meine Adresse irgendwie an so ein halbes Dutzend Unternehmen verkauft, unter anderem auch an Griff.
Doch im Gegensatz zu Axiom habe er von Griff keine vollständige Auskunft bekommen, sagt Andreas Rodert. Er beschloss, sich Hilfe zu suchen. Bei der Suche nach einem Anwalt sah er, dass eine Nichtregierungsorganisation aus Wien namens NEUB in Österreich einen ähnlichen Fall verfolgte.
Ich sage immer NEUB, man kann aber auch NOYB sagen. Manche sagen überhaupt None of Your Business, aber ich bevorzuge normalerweise NEUB. Geht für mich leichter von der Zunge.
Martin Baumann ist Datenschutzjurist bei NEUB. Die NGO hat sich auf die Durchsetzung strategischer Rechte bei Datenschutzfragen spezialisiert. Ihr Gründer, Max Schrems, beschäftigt seit Jahren die Gerichte mit seinen Klagen, unter anderem gegen Facebook, heute Meta, eine Arbeit, die zu weitreichenden Gesetzesänderungen in der EU geführt hat. Aber NEUB geht bei möglichen Datenschutzverstößen auch gegen Unternehmen vor, die in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind. Zum Beispiel gegen einzelne Wirtschaftsauskunfteien wie Griff. Der Konzern hat auch eine Niederlassung in Österreich. Und auch dort hatte Griff Daten von einem Adresshändler gekauft und für das eigene Geschäft, also die Bonitätsbewertung, verwendet, sagt Martin Baumann.
Das ist genauso wie in Deutschland eine zweckwidrige Weitergabe gewesen. Dort haben wir auch eine Beschwerde eingebracht gegen den Adresshändler und gegen die Auskunftei.
Mit Erfolg. Die österreichische Datenschutzbehörde entschied, dass der Adresshändler bei dem Geschäft gegen das Zweckbindungsgebot der Daten verstoßen und Griff die Daten rechtswidrig verarbeitet habe. Andreas Rudert fragte, ob NEUB nicht auch seinen Fall in Deutschland übernehmen wolle. Und das tat die NGO. Martin Baumann sieht dabei, wie in Österreich, nicht nur ein Problem bei Griff, sondern auch bei Axiom, dem Verkäufer der Adressdaten. Axiom habe die Daten ja ursprünglich zu Marketingzwecken erhoben.
Das bedeutet, da geht es darum, dass Unternehmen dann quasi Werbung schalten können mit diesen Adressdaten. Axiom übermittelt die Daten aber eben nicht nur für Marketingzwecke, wie es unserer Meinung nach eigentlich der Fall sein sollte, sondern zum Beispiel auch an Auskunfteien, die diese Daten dann für einen ganz anderen Zweck weiterverwenden, nämlich zum Beispiel für die Beurteilung der Bonität von betroffenen Personen.
Im Herbst 2021 hat Neub deshalb Beschwerde bei den zuständigen Datenschutzbehörden in Bayern und in Hessen erhoben. Hessen ist Sitz von Axiom Deutschland. In Bayern war Griff ansässig. Damit ging die Beschwerde über den Schreibtisch von Michael Will, dem Präsidenten des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht.
Der Fall ist eine von im Jahresdurchschnitt so 6.000 betroffenen Beschwerden, die uns im Jahr erreichen. Er betrifft eine Situation, die einigermaßen alltäglich auf den ersten Blick scheint, die aber genau betrachtet dann doch einige sehr große individuelle Besonderheiten hat.
Besonders sei zum Beispiel, dass Griff die Daten von Andreas Rodert über Jahre gespeichert hat, auch schon vor dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung.
Und die zweite Besonderheit ist, es ist in all der Zeit dann nichts passiert. Also das heißt, es gab keine jetzt auskunfteirelevanten Vorgänge, sondern dieser Datensatz wurde einfach nur gespeichert und immer wieder auch aktualisiert, geprüft. Es ist dann noch alles so wie am Anfang, beispielsweise der Wohnort.
Auch wenn die Daten aus der Zeit davor stammten, hätte die Griff Andreas Rodert nach dem Inkrafttreten der DSGVO darüber informieren müssen, dass man seine Daten speichere. Doch das scheint nicht passiert zu sein, meint Michael Will. Und die Adressdaten, die zu Werbezwecken erhoben wurden, hätte Griff sowieso nicht für Kreditauskünfte verwenden dürfen.
Wir sind am Ende bei dem Ergebnis angekommen, dass es in beiden Punkten fehlt. Dass also sowohl die Zweckbindung hier überschritten wurde, verletzt wurde, als auch in der Gesamtschau noch nicht mal die Rechtsgrundlage, die hier im Raum steht, nämlich die Wahrnehmung berechtigter Interessen, durch die Auskunftei hinreichend dargelegt wurde.
Die Bayerische Datenschutzbehörde sprach eine Verwarnung an Griff aus. Griff jedoch sieht sich zu Unrecht gerügt. In einer Stellungnahme an Deutschlandfunk Kultur schreibt das Unternehmen:
Die Griff GmbH hat die Zusammenarbeit mit Axiom bereits am 31.12.2022, also schon lange vor der Warnung, beendet. Die Daten, die wir von Axiom übermittelt bekommen haben, wurden bereits gelöscht. Die Griff GmbH bezieht von Datenlieferanten ausschließlich Daten, die auch zum Zweck des Betriebs des Auskunftteilverfahrens verwendet werden dürfen. Die Zweckbestimmung wird in den jeweiligen Datenlieferungsverträgen gemeinsam mit unseren externen Datenlieferanten auf Basis der Zwecke festgelegt, zu denen die Daten von den Datenlieferanten erhoben wurden.
Außerdem seien die Angaben und Selbstauskünfte transparent und konform mit der DSGVO. Der Adresshändler Axiom schreibt:
In der von Neub angesprochenen Angelegenheit geht es um einen ausschließlich in der Vergangenheit betriebenen und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Teil unseres Deutschlandgeschäfts, bei dem unserer Ansicht nach kein Verstoß gegen die DSGVO vorliegt bzw. vorgelegen hat. Im Kern ist und bleibt Axiom ein verantwortungsbewusstes Unternehmen, welches das Wohl seiner Kunden und der Konsumenten in den Vordergrund seines Handelns stellt.
Der Fall ist nicht abgeschlossen. Die für Axiom zuständige Datenschutzbehörde Hessen hat noch nicht entschieden. Martin Baumann von Neub wertet das Ganze trotzdem jetzt schon mit der Rüge aus Bayern an Griff als klaren Erfolg in Sachen Datenschutz. Aber ist damit das Problem grundsätzlich gelöst?
Griff gibt immer noch an, auf ihrer Website die Daten von, ich glaube, 62 Millionen deutschen Privatpersonen zu verarbeiten. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das geht ohne Daten von Adressverlagen. Aber da wir nicht hineinschauen können in die Datenbank von Griff, können wir da letztendlich nicht sagen, ob sie die Daten von Axiom jetzt immer noch verwenden.
Auch Datenschützer Michael Will sieht weiter Handlungsbedarf. Es sei unklar, ob es sich bei dem Datenhandel zwischen Axiom und der Griff um einen Einzelfall handle oder um ein eventuell öfter auftretendes Problem, dass Marketingdaten zweckentfremdet werden.
Wir werden uns damit auch am Ende verständigen müssen, wie schaut es mit der grundsätzlichen Beurteilung dieser Zusammenarbeit aus, fehlt da stets und immer die Rechtsgrundlage in Gestalt berechtigter Interessen.
In der Welt des Datenhandels treten Probleme aber nicht nur im traditionellen, eher analogen Bereich des Adresshandels auf. An Unternehmen, die vor allem Online-Informationen über Verbraucherinnen und Verbraucher sammeln, gibt es ebenfalls Kritik von Datenschützern. Zum Beispiel an LiveRamp aus den USA, das Unternehmen mit dem Werbeclip vom Anfang dieser Sendung. 2018 erhob die Nichtregierungsorganisation Open Rights Group gegen LiveRamp Datenschutzbeschwerde in Frankreich und in England wegen seiner Art und Weise, wie von Internetnutzerinnen und Nutzern Profile erstellt wurden. Mariano Delli Santi ist Jurist bei der Open Rights Group in London. Er wirft der Werbeindustrie vor, immer wieder nach neuen Möglichkeiten zu suchen, an Daten von Menschen zu kommen, Datenschutzlücken auszunutzen oder manchmal auch rechtliche Vorgaben schlicht und einfach zu ignorieren.
This system was built in a way which is kind of
Das Werbesystem ist ziemlich provokant aufgebaut worden und steht in keiner Weise im Einklang mit Regeln, wenn es darum geht, wie ein Unternehmen unsere persönlichen Daten verwendet.
Auf eine Anfrage von Deutschlandfunk Kultur zu den Vorwürfen der Open Rights Group antwortete LiveRamp bis Redaktionsschluss nicht. Weitreichende Konsequenzen bleiben bei Datenrechtsverstößen oft aus, auch weil den Menschen selten bewusst ist, wie viel Dritte über sie wissen, dass sie damit potenziell manipulieren können, sei es zu Kauf- oder Wahlentscheidungen. Rechtsanwalt Peter Hense.
Viele Menschen wissen bis heute nicht, wie Google Ads funktionieren, wie Dinge, Zusammenhänge passieren im Internet, wenn ich etwas suche, wie ein Suchalgorithmus aufgebaut ist, und geben sich da irgendwelchen mythischen Erklärungen hin.
Und die lenken davon ab,
dass ich technisch praktisch jeden Schritt, jeden Klick und jede Eingabe, die ich an meinem Rechner tätige, dass die protokolliert mit mir als Person über einen sogenannten ID-Graphen verknüpft wird und von irgendjemanden für wiederum irgendwelche Zwecke gespeichert wird.
Und das alles frei verkäuflich. Doch am Ende störten sich die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht so sehr daran. Das glaubt zumindest Anthony Ketcher vom Unternehmen IAB Tech, das die Werbeindustrie vertritt.
The IAB here in the US did a recent study.
IAB hat kürzlich in den USA eine Studie durchgeführt und viele Fragen an Internetnutzerinnen und Nutzer gestellt. Wofür sie bereit sind zu zahlen, wie viel sie bereit sind zu zahlen und ab wann Werbung eine Rolle spielt. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die Verbraucher je nach Inhalt bereit waren, mehr oder weniger zu zahlen. Vor allem bei Nachrichten herrschte die Meinung, dass die kostenlos sein sollten.
Ähnlich sei es bei Social Media, meint Ketcher. Mit Geld wollten die wenigsten für deren Nutzung zahlen. Mit ihren Daten jedoch schon.
Es ist halt ein Kompromiss.
Doch mit diesem Kompromiss Daten statt Geld ist nicht alles automatisch datenschutzkonform, was am Markt gemacht wird. Das zeigt die Erfahrung von Andreas Rodert. Und seine Erfahrung zeigt auch, schon allein rauszubekommen, was Dritte alles über einen wissen, ist bei dem internationalen Datenmarkt als normaler Bürger schwer bis unmöglich.
Dieser ganze Adresshandel ist überhaupt nicht transparent.
Sich seiner Macht entziehen, das könne man praktisch nicht, wenn man ein Smartphone mit Apps hat oder das Internet nutzt.
Das kann ganz leicht passieren, indem man irgendwo mal vergisst zu widersprechen. Also wenn man einen Vertrag abschließt oder irgendwo Informationen einholt, dann steht da auf dem Kleingedruckten, wir verwenden Ihre Daten zu Werbezwecken und wenn Sie das nicht mögen, dann können Sie dort und dort widersprechen. Und wenn man das mal nicht tut, dann landet halt die eigene Adresse ganz schnell irgendwo bei einem Adresshändler im Datenbestand, der die dann irgendwie an zig Stationen weiterverkauft und sonst was damit macht. Das kann man irgendwie auch nicht auf Dauer überhaupt nicht vermeiden. Das ist irgendwie unmöglich, selbst wenn man sehr bewusst mit den eigenen Daten umgeht. Irgendwann setzt man dieses Kreuz einfach mal nicht.
Kontrollverlust. Der weltweite Handel mit unseren Daten. Das war ein Feature von Anna-Katrin Loll. Es sprachen Simone Kabst, Rosario Bohner, Thorsten Föste und Lars Schmidtke. Regie Gerald Michel. Ton Ralf-Jonathan Perz. Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.